KBS マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir fällt immer.
Herzlich willkommen zum ABS-Magazin, dem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Heute am 25. Februar, wie immer, wie fast immer, live aus Studio 1 hier bei Radio X. Und im Studio sind heute mit mir Steven und Emanuel und ich bin Etta Kevili. Und wir haben heute drei brisante Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen in dieser Sendung. Das ist einerseits ein Bericht vom aktiven Treffen am Sonntag der Gruppe, die Blockupy organisiert und sich da schon ganz ins Zeug legt, was zu machen. Da haben wir ein Interview vorbereitet, das spielen wir als erstes ab auf Band. In einem zweiten Punkt werden wir uns mit dem NSU-Untersuchungsausschuss beschäftigen. Der Steven war da schon zweimal in Wiesbaden und wird uns davon berichten.
Genau, wir hatten ja Anfang Januar auch schon mal eine Sendung dazu mit Gästen im Studio und mit einem Telefoninterview mit NSU-Watch und haben dort schon mal ein bisschen darauf vorbereitet, worum es eigentlich in dem hessischen Untersuchungsausschuss gehen wird. Und ich werde euch dann nachher ein bisschen berichten, wie ich das so erlebt habe, welche Aussagen es da gab. Und es gab ja jetzt auch ein paar brisante Neuigkeiten aus München vom Oberlandesgericht, wo der NSU-Prozess läuft. Da werden wir auch noch mal ein wenig darauf eingehen.
Genau, und in unserem dritten Thema, da beschäftigen wir uns wieder mit Pegida und auch da werden wir so eine Art Update machen mit Emanuel und so ein bisschen auf den aktuellen Stand gucken und auch nochmal darauf blicken, was vielleicht die Gründe sind, warum sich Leute da zusammenfinden. Immer noch in Frankfurt am Montag gab es ja eine Demo, auch gegen Pegida, wo mehrere oder ich glaube 1000 Leute auch dabei waren und gegen Pegida demonstriert haben.
Genau, wobei am Montag im Pegida das erste Mal ein kleines Karree laufen konnte, aber das hören wir dann später noch.
Ja, schön, dass ihr mit mir hier die Sendung machen werdet. Wir haben ja schon mal diesen Beitrag zu Blockupy vorbereitet. Ich würde sagen, da hören wir als erstes mal rein, was da gelaufen ist am Sonntag im DGB-Haus. Oder Steven, magst du noch mal erzählen?
Genau, also es war nicht im DGB-Haus, es war diesmal im Studierendenhaus am Campus Bockenheim. Und das Interview habe ich dort geführt mit Max und Clara. Sie sind ja zwei Aktive von Blockupy Frankfurt und genau, würde ich sagen, hören wir uns das Interview an.
Das ist der Tag der Eröffnungsfeier der neuen EZB und ihr mobilisiert dazu ja mit dem Slogan 18.03, ich nehme mir frei. Was habt ihr denn für den Tag geplant?
Also wir fangen ja damit an eigentlich, dass an dem Dienstag, an den 17.03., da gibt es abends um 20 Uhr ein großes Aktionsplenum, wo nochmal der ganze Tag, der 18.03., durchgesprochen wird und vorgestellt wird für alle, die schon am Dienstag ankommen und die vielleicht auch schon beim Steigenberger Hotel im Frankfurter Hof vorbeigekommen sind. Da treffen sich ja noch so Finanzgesellschaft und Mario Draghi unter anderem, um die Zukunft des Finanzwesens zu sprechen. Genau, und dann sind wir am 18. ab 7 Uhr auf den Blockaden rund um die EZB und da wollen wir nicht nur Feldmann und Draghi blockieren, sondern auch den Arbeitsalltag der EZB zum Stillstand bringen, keine Angestellten hinein oder hinauskommen lassen, vor allem nicht hinein, und eben auch diese klein gewordene Feier der EZB blockieren, verhindern.
Also das heißt, am Morgen soll das Ganze dann beginnen mit einer Blockade vor der neuen Europäischen Zentralbank. Und es sind ja auch noch weitere Programmpunkte angesprochen worden für den Nachmittag. Was findet denn da noch statt?
Also wir werden uns natürlich am Anfang erstmal darauf konzentrieren, dass diese Blockaden stehen und dass wir die erstmal erfolgreich über die Bühne bekommen. Und dann gibt es noch diverse Aktionen nach den Blockaden unmittelbar zu verschiedenen Themen, die dann von den Blockaden eben ausgehen. Und ab 14 Uhr wird es eben in der alten Oper am Römer eine Kundgebung geben vom Bündnis, sowohl eben mit Redebeiträgen, auch von Gästen aus Südeuropa oder eben auch von den Spektren, die Blockupy organisieren, und kulturelle Beiträge geben. Und ab 17 Uhr wollen wir dann eben nochmal eine gemeinsame große Demonstration durchs Stadtgebiet machen, die von den Römer bis zur alten Oper geht.
Du hast gerade gesagt, also es gibt auch verschiedene Themen, die von verschiedenen Gruppen auch bearbeitet werden, die dann an den Blockadepunkten und auch während der Demonstration irgendwie auch ja illustriert oder angezeigt werden sollen. Welche Themen sind das denn unter anderem, die dort bearbeitet werden sollen?
Also wir haben hier für Rhein-Main schon vom Aktionsbündnis gegen Abschiebung uns was ausgedacht, was einerseits das Thema innere Grenzen und dann aber auch äußere Grenzen und Frontex Migrationsregime anspricht. Und wir wollen außerdem deutlich machen und vorstellen, das Projekt Shelter, das ist ein Haus, was hier in Frankfurt entstehen soll, das Flüchtlinge aufnimmt und vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote bereithält. Und das ist natürlich einerseits ein inhaltlicher Ausdruck. Praktisch werden wir natürlich auch so aufgestellt sein, dass wir natürlich auch eine Blockade durchsetzen können und effektiv aufstellen können.
Was erstmal gut zu wissen ist, ist vielleicht, dass die Blockaden zunächst sich erstmal regional organisieren. Also Leute aus den verschiedenen Regionen sich an bestimmten Orten sammeln. Darüber hinaus haben wir aber uns alle das Ziel gesetzt, eben in unseren Blockaden nicht nur unsere Kritik zu transportieren, sondern auch bewusst, wie wir uns ein alternatives Europa von unten vorstellen, da auch ja rüberzubringen und deutlich zu machen mit verschiedenen Formen der Blockadegegenstände, die wir den eben auch dabei haben, mit Schirmen und so weiter, was man auch von Blockupy schon kennt.
Ja, ich kann auch noch hinzufügen, dass ja vielfältig und in großer Zahl Internationals anwesend sein werden. Die Italiener zum Beispiel kommen mit ihrem Social Strike, den sie erfolgreich am 14. November letzten Jahres auch schon durchgeführt haben. Da gibt es jetzt ja auch kleine Aufrufe, Plakate und so weiter von Blockupy, die das Thema wieder aufgreifen und die auch nochmal das Leben hier in der Krise, im Prekariat in Europa und unter der Schuldenpolitik auch nochmal stärker zum Thema machen.
Ihr habt da jetzt gerade auch schon was angesprochen, was ich auch noch fragen wollte. Dieses Schlagwort anderes Europa von unten aufbauen. Es war jetzt ja so, dass beim Blockupy Festival im letzten November auch viele Vertreter von Syriza anwesend waren, die ja auch ihr Programm für ein anderes Europa oder für eine andere EZB-Politik vorgestellt haben. Jetzt hat Syriza ja die Wahlen gewonnen in Griechenland und ist auch in Verhandlungen getreten mit der EZB beziehungsweise mit der Europäischen Kommission und mit Brüssel. Und nach dem letzten Freitag sieht es ja so aus, als gäbe es jetzt erstmal so einen mehr oder weniger faulen Kompromiss. Also es gibt eine Verlängerung der Finanztransaktionen für 3 Monate. Das sieht ja jetzt im Moment noch nicht unbedingt nach einem Politikwechsel aus. Wie steht ihr denn da jetzt von Blockupy dazu? Also steht ihr so auf der Seite von Syriza oder fühlt ihr euch eher verbunden mit den Bewegungskämpfen, die es jetzt in Griechenland auch schon gab in den letzten Jahren?
Also ich kann von mir behaupten, dass ich mich stärker mit den Bewegungen identifiziere oder da stärker mich verbunden fühle. Trotzdem finde ich, dass natürlich dieser Wahlsieg von Syriza schon ein wichtiges Zeichen gewesen ist und auch eine Möglichkeit eröffnet hat, einerseits sich gegen diese Kürzungspolitik zu widersetzen, andererseits ist es aber eben auch, sind es ja innenpolitische Entscheidungen, die getroffen werden und die von Syriza bisher weiterhin angekündigt werden, also dass die Abschiebeknäste und die lange Abschiebehaft in Griechenland für Flüchtlinge zum Beispiel abgeschafft wird oder dass diese Privatisierung zurückgenommen wird von den Flughäfen oder von dem Hafen in Piräus. Und das sind alles solche Sachen, die auf jeden Fall von unten mit weiter durchgedrückt werden müssen, weil wir ja eben jetzt gerade sehen, wie stark sie selbst von der anderen Seite, auch von Deutschland, von der deutschen Regierung unter Druck stehen. Ja, also da müssen wir uns auch noch wirklich was überlegen und sollten wir bis zum 13. und am 13., Quatsch, am 18.3. Auch auf die Straße tragen und uns da was Gutes überlegen.
Es war ja vorhin auch einer der Redebeiträge ganz am Anfang, wo das eben auch angesprochen wurde, dass es zum Beispiel diese Privatisierung jetzt geben soll der Flughäfen, was du jetzt auch gesagt hast, also die Fraport hat da irgendwie Interesse angemeldet, hat mehr als ein Dutzend griechische Flughäfen aufzukaufen und das ist ja auch im Zuge dieser Sparmaßnahmen oder der Neoliberalisierungsprogramme, die ja über Griechenland gezogen werden und ja, insofern denke ich ja auch, also dass man da auch gucken muss, wie die Partei Syriza darauf reagiert und damit umgeht. Und es wurde ja hier auch angesprochen, dass das auch Thema in den lokalen Kämpfen hier werden könnte, weil es ja mit der Fraport nun mal auch ein Konzern ist, der direkt vor der Haustür sitzt mit dem Frankfurter Flughafen.
Vielleicht kann man dazu noch sagen, also Syriza hat ja jetzt erstmal das ausgesetzt, diese Privatisierungsprogramme, und wird ja aber jetzt, gerade durch letzten Freitag, eigentlich wieder dazu gezwungen, das rückgängig zu machen, also das wieder weiterlaufen zu lassen. Das ist vielleicht gerade das Interessante auch daran. Und da sind wir hier natürlich in Frankfurt auch gerade an der richtigen Stelle mit Fraport. Das ist mal, steht mal ganz fest.
Auch vielleicht nochmal allgemein zu Einschätzung zu der Wahl in Griechenland. Und kann ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie fürs Blockupy-Bündnis sprechen, sondern nur für mich selber. Und vielleicht schon, was für uns schon, glaube ich, einen Unterschied macht, ist, dass darüber einfach das ganze Thema Eurokrise, europäisches Krisenregime wieder ganz anders auf der Tagesordnung ist und ganz anders darüber diskutiert wird aktuell. Und wir jetzt ja zum Beispiel ganz konkret diesen Slogan "Our time to act has come" rausgegeben haben, zu sagen, das ist jetzt ein Moment, da gilt es umso mehr jetzt selber ein Zeichen zu setzen, einen Akzent zu setzen, nicht in platter Solidarität mit Syriza, sondern eben in einer emanzipatorischen Perspektive, die man jetzt in Europa wieder anders diskutieren und aufmachen kann.
Genau, das wurde ja vorhin auch angesprochen, also dass es auch hieß, diese Brüsseler Vereinbarungen seien jetzt nicht das Ende, sondern der Anfang von einem Prozess, der jetzt auch gerade ja einsetzt, und das eigentlich auch durch diese ganzen Wahlen und das, was jetzt stattgefunden hat in Brüssel, eigentlich auch jedem ziemlich klar sein sollte, dass da halt eine Erpressung auch stattgefunden hat gegenüber dem griechischen Staat und dass der demokratische Wille auch letztendlich gebrochen wurde. Ja, dann würde ich gerne nochmal auf den 18.03. zurückkommen, beziehungsweise auf so eine Vorbereitung darauf. Ja, Clara, du hattest das vorhin auch schon erwähnt, dass am Mittwoch, den 25. die Frankfurter Polizei ja auch im Ostend zu einem Infoabend für die Anwohnerinnen im Ostend einlädt, um ihnen schon mal zu erklären, was an diesen Tagen halt polizeilicherseits stattfinden wird. Habt ihr da vor, auch hinzugehen und vielleicht auch mal irgendwie nachzufragen, wie das aussieht? Oder tretet ihr auch in irgendeiner Form schon im Voraus in Kontakt mit den Anwohnern des Ostends? Geht ihr da schon mal hin? Informiert ihr die? Habt ihr da irgendwas geplant im Voraus?
Also wir sind schon im Ostend gewesen und haben uns vorgestellt und Flyer verteilt und uns an die Bewohnerinnen und Bewohner im Ostend gewandt. Jetzt am 25., an dem Mittwoch, wo abends diese Polizeiveranstaltung ist, die ist übrigens um 19 Uhr in der Helmholtz-Schule, da ist es, glaube ich, das Beste, wenn nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch wir dort ganz stark in Frage stellen, dieses Einsatzkonzept der Polizei. Also die werden ja irgendwie so ein Schreckensbild an die Wand malen von fürchterlichen Chaoten, die das ruhige Ostend in Aufruhr bringen, und werden halt diese ganze EZB-Politik und das, worum es uns da geht, natürlich völlig gar nicht erwähnen. Und das würden wir schon umdrehen, und deswegen sind auch welche von uns vor Ort. Und dann hoffen wir gemeinsam mit den Leuten aus dem Ostend auch klar zu machen, dass die Perspektive der Polizei doch eine sehr einseitige ist. Und wir werden im Vorfeld, kurz vor dem 18. auf jeden Fall auch eine Infoveranstaltung noch auch dort machen, im Ostend, und auch nochmal mit den Bewohnerinnen dort sprechen.
Vorhin wurde ja auch erwähnt, dass der Oberbürgermeister Feldmann bei seinem Antrittsbesuch in der EZB auch deutlich gemacht hat, dass Frankfurt ja eine Stadt ist, in der alle Meinungen gehört werden sollen, und dementsprechend auch Kritik am Finanzsystem und Kritik an der EZB möglich sein muss. Ihr habt ja jetzt letzte Woche die Stadt Frankfurt dazu aufgefordert, beziehungsweise ihr habt den Römer besucht mit der Forderung, dass die Stadt Schlafplätze für Anreisende zur Verfügung stellt. Haltet ihr das denn irgendwie für realistisch, dass das dem stattgegeben wird, beziehungsweise meint ihr, die Stadt wird sich da bei euch nochmal melden und euch Angebote machen?
Also wir halten es auf jeden Fall für politisch richtig und auch für unser demokratisches irgendwo Recht, dass es diese Räume gibt und dass die Stadt zumindest mit uns darüber redet, wie sie sich diese Tage vorstellt und wie sie sich das vorstellt, wo diese ganzen Menschen irgendwie unterkommen. Ja, wie der Ablauf eben ist. Also wir haben ja auch über eine Demo, da gibt's auch Verhandlungen und Kooperationsgespräche, wie man es nennt, um den regulären Ablaufvorfeld zu besprechen und zu ermöglichen. Und so überlegen wir uns das eben auch für dieses erweiterte Aktionsrahmen, der ja letztendlich 3 Tage dann auch wieder umfassen wird, zumindest mal ins Gespräch zu kommen. Und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass es im Stadtgebiet genug Turnhallen, genug Leerstand leerstehende Gebäude gibt oder ähnliches, wo wir durchaus auch für Blockupy Unterbringungsorte finden würden.
Ja, eine letzte Frage hätte ich dann noch. An einem der letzten Montage bei der Frankfurter Pegida wurden ja auch Neonazis gesichtet vom sogenannten Freien Netz Hessen, die auch mit Regenschirmen mit der Aufschrift Fuck EZB ausgestattet waren. Also sie haben damit ja irgendwie so ein wichtiges Symbol von Blockupy auch entwendet. Und auf ihrer Website geben sie an, dass sich nationale Gruppen auch diesen Protesten gegen das Krisenregime anschließen sollten. Wie schätzt ihr das denn ein? Besteht da irgendwie die Gefahr, dass es rechte Gruppen versuchen werden, die Aktion zu unterwandern oder für sich zu nutzen? Und gab es in den letzten Jahren auch schon ähnliche Versuche? Und wie werdet ihr dann gegebenenfalls darauf reagieren?
Also es gab angeblich ja beim Festival im November auch Einzelne, die aus dem Freien Netz Hessen oder aus diesem Umfeld irgendwie unterwegs waren. Die wurden, glaube ich, auch gesichtet und entfernt. Und das ist ja jetzt eben genau. Einerseits gibt es Pegida, wo jeden Montag versucht wird, dort sich die Hauptwache zu nehmen und Blockupy unter vielen anderen demonstrativ dagegen vorgeht und sagt, die wollen wir hier nicht haben. Und das gilt natürlich auch für den 18.3. Grundsätzlich kennen wir die Aufrufe auch von diesem Freien Netz Hessen und von anderen kleinen Splittergrüppchen und schätzen die jetzt als nicht besonders mobilisierungsfähig ein. Trotzdem haben wir immer ganz klar gesagt als Gesamt-Blockupy-Bündnis, dass wir mit rechten Gruppen und Kräften überhaupt gar nichts zu tun haben wollen, sondern distanzieren uns ganz deutlich davon. Und das werden wir auf jeden Fall auch in körperlicher Form am 18.3. und in allen Tagen machen.
Gibt es vielleicht noch vor dem 18.3. Termine, die stattfinden, wo auch Frankfurter Bürgerinnen eingeladen sind, daran teilzunehmen und sich zu informieren darüber, was stattfinden wird am 18.3.?
Toll, dass du es ansprichst. Am Donnerstag, den 26., um 19 Uhr im Exzess findet die nächste Vollversammlung statt. Und da reden wir auch ganz konkret darum, wie wir hier im Rhein-Main-Gebiet unseren Blockadepunkt gestalten. Also da gibt es ja eben schon erste Vorbereitungen und Ideen. Aber es gibt ja noch bestimmt ganz viele Leute, die noch gar nicht so richtig wissen, wie sie da was machen können. Und deswegen wollen wir uns da zusammensetzen und uns ganz viele Sachen überlegen. Von daher wäre es toll, wenn alle kommen.
Auch noch ein netter Hinweis sind vielleicht unsere Basteltreffen. Da haben wir auf jeden Fall noch zwei geplant vom 18.3., vermutlich am 7.3. und am 15.3. Die kann man dann auch auf notroika.org auf jeden Fall nochmal die Ankündigung finden. Und da freuen wir uns auch, wenn Leute dazukommen und ganz praktisch einfach ihre Hilfe anbieten, ihre Ideen einbringen und auch mit dafür sorgen, dass wir eben auch einen bunten und kreativen Protest am 18.3. auf die Straße bringen können.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass das alles gut läuft. Und ihr habt jetzt gesagt, also notroika.org ist die Webseite. Da kann man sich auch noch Informationen holen zu dem, was an Terminen ansteht. Wir von Radio X werden natürlich mit dem ABS-Magazin am 18.3. auch dabei sein, sogar live mit einer Sondersendung von 16 bis 18 Uhr. Wir sind gespannt, was passieren wird an dem Tag. Dann danke ich euch beiden für das Interview. Ja, dieses Interview haben wir schon am letzten Sonntag geführt. Da gab es jetzt ja nochmal ein paar Infos am Ende. Ich wiederhole es nochmal. Also wir werden auch mit einer Sondersendung dabei sein am 18.3. von 16 bis 18 Uhr. Und live Bericht erstatten, was in dieser Zeit passiert und selbstverständlich auch, was am Morgen bereits passiert ist. Wir hören jetzt noch ein kleines Lied. Und danach machen wir weiter mit unserem Thema NSU-Untersuchungsausschuss. Und jetzt hören wir von Neon Schwarz, seid ihr noch wach?
Schritte nachhallen, während hinter Mauermassen Menschen in den Schlaf fallen. Ich schlafe nicht, ich schlafe nie. Dunkle Ringe und die Augen liegen tief. Nicht mal müde alte Tauben, keiner hier, der mich sieht. Nichts als kalte, kühle Hauben in Reih und Glied. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, seid ihr noch wach.
Im Im Januar hatten wir schon mal eine Sendung, in dem wir den NSU-Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Fall in Hessen beschäftigt, hier als Thema hatten im Radio, im ABS-Magazin. Und da hatten wir uns unterhalten mit Wolf Wetzel und Hans-Christoph Stroth und auch ein Interview geführt mit der Gruppe NSU Watch, die eben jetzt diesen Untersuchungsausschuss, der im Landtag in Wiesbaden auch stattfindet, in den Räumen des Schlosses dort, der diesen Untersuchungsausschuss besucht und beobachtet. Und Steven, du selber warst auch jetzt bei diesen ersten beiden Sitzungen des Untersuchungsausschusses dort im Landtag und hast quasi das gemacht, was NSU-Watch auch eben macht, so bei diesen ersten beiden Sitzungen, und möchtest uns jetzt so ein bisschen davon erzählen, wie das da war. Und mich interessiert vor allem auch, wie das abläuft. Also ich habe es gerade schon so gesagt, es ist in diesem Schloss, in dem Landtagsgebäude in Wiesbaden. Da sind einige Leute anwesend. Wer ist denn da eigentlich alles da?
Mhm. Ja, also das waren ja jetzt im Prinzip die 11. und die 12. Sitzung dieses Untersuchungsausschusses, aber die ersten beiden, die öffentlich waren. Also davor wurde sehr viel besprochen, welche Zeugen gehört werden sollen, welche Akten dafür gesichtet werden müssen, bevor dieser Untersuchungsausschuss starten kann. Und jetzt bei diesen öffentlichen Terminen, die man auch übrigens über die Seite des Hessischen Landtags erfahren kann, aber auch über die Seite von NSU Watch Hessen, wo auch angekündigt ist, welche Menschen dort gehört werden an diesen Tagen. Also da kann man die Daten erfragen und hat dann eben die Möglichkeit, dort auch hinzugehen zu diesen Terminen. Also hat jeder das Recht darauf, das zu machen. Vielleicht mal kurz so ein bisschen zum Ablauf. Also der Landtag bittet darum, dass man sich davor halt telefonisch dort anmeldet, seine Adresse und Namen hinterlässt. Es gibt dann dort auch eine kleine Kontrolle am Eingang, also wie man das auch so vom Flughafen kennt. Man wird kurz durchleuchtet, Gepäck geht über so ein Band und dann zeigt man den Ausweis und bekommt so ein Besucherkärtchen angeklammert und wird dann auch innerhalb dieses Gebäudes, also permanent, irgendwie zum Aufzug geführt, vom Aufzug zum Raum. Also man wird da hingeführt dann, also ich denke mal irgendwie so Sicherheitsbestimmungen.
Wie groß ist da das Interesse von der Öffentlichkeit? Wie viele Leute waren da außer dir da?
Ja, also da war ich ein wenig verwundert darüber. Es waren schon einige Pressevertreter da, also Rundfunk und Zeitung saßen doch viele da. Im Publikum selbst, würde ich schätzen, saßen wahrscheinlich mit mir und auch diesem NSU-Watch-Team und wahrscheinlich so 15 bis 20 weitere Personen, die halt auch privat dorthin gekommen sind. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Es waren auch zwei Menschen aus Kassel da, die halt auch gesagt haben, dass sie ja damals den Mordfall auch mitbekommen haben und wie dann damit umgegangen wurde und dass sie halt auch darauf brennen, dass das jetzt aufgeklärt wird. Und sie waren dann da aus dem Untersuchungsausschuss aus Baden-Württemberg, war auch irgendwie ein Referent wissenschaftlicher Mitarbeiter von den Grünen da, der sich angucken wollte, wie das in Hessen läuft. Ja, weil eben dort auch dieser Untersuchungsausschuss jetzt gerade angelaufen ist.
Das Thema der ersten beiden Sitzungen war ja der Begriff der rechtsextremen Szene bzw. Rechtsextremismus erstmal zu definieren. Und da waren auch Gäste geladen, die das tun sollten. Wer war da? Wer war eingeladen?
Ja, also ich muss ja erstmal sagen, also ich finde das allgemein eigentlich sehr gut mit diesem Vorgehen, weil wir hatten in der letzten Sendung auch darüber gesprochen, dass es ja seitens der schwarz-grünen Regierung irgendwie nicht so das große Interesse an diesem öffentlichen Untersuchungsausschuss gab. Sie wollten eher so eine Expertenkommission tagen lassen, die darüber berät, welche Lehren aus diesem Prozess zu ziehen sind, wie der Verfassungsschutz eventuell anders arbeiten sollte. Wurde aber dieser Untersuchungsausschuss ja doch durchgesetzt, dadurch, dass Linke und SPD sich darum sehr bemüht haben. Und ich fand das vom Aufbau her jetzt doch sehr gut, dass sie gesagt haben, sie beginnen erstmal damit, Experten anzuhören, bevor es darum geht, Zeugen zu vernehmen. Weil mein Eindruck auch so war, gerade bei der ersten Sitzung, dass es da doch eine sehr große Differenz gab, wie informiert auch diese Mitglieder des Untersuchungsausschusses eigentlich über die rechtsextreme Szene waren. Und ich hatte da so das Gefühl, dass zum Anfang irgendwie noch so eine große Ungläubigkeit eigentlich da war und auch, also von der Stimmung im Raum her fühlte sich das irgendwie so an, als seien manche auch genervt davon, dass das jetzt stattfinden muss. Aber als es dann so zu den wirklichen Rechtsextremismus-Experten ging, zu denen ich auch gleich kommen werde, hatte man doch das Gefühl, dass so nach und nach das Staunen immer größer wurde und auch so ein Bewusstsein dafür entstand.
Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, dass wenn dein Eindruck war, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses genervt waren, wie kommen denn die Mitglieder dazu, da mitzumachen? Und sie setzen sich doch selber dieses Thema für die ersten Sitzungen. Also es waren noch ihre Fragen eigentlich.
Genau, ja.
Falls du es beantworten kannst.
Ich war natürlich bei den nicht öffentlichen Sitzungen nicht dabei und kann das deshalb auch nicht beantworten, ja. Aber weil ich auch gesagt habe, ich fand dieses Vorgehen gut. Also es war im Prinzip so, dass es begann mit einer allgemeinen Definition und dann immer weiter abstieg, also zum Konkreten hin. Und ja, ich komme jetzt vielleicht auch mal einfach zu diesen Gästen, die am ersten Tag geladen waren. Möchte auch direkt schon mal sagen, es wurde bei dieser Sitzung auch darauf hingewiesen, dass man bitte nicht allzu detailgetreu wiedergeben soll, welche Namen genannt wurden, welche Verknüpfungen aufgemacht wurden, weil auch noch Zeugen verhört werden sollen ja im Laufe dieses Untersuchungsausschusses. Deshalb werde ich auch nicht genau Namen nennen, die dort irgendwie besprochen wurden.
Auch im Interesse der Zeit dieser Sendung.
Ja, auch das, ja. Wir werden bestimmt nochmal eine Sondersendung machen. Ja, auf jeden Fall waren zur ersten Sitzung als erster geladen Rudolf van Hüllen. Er war von 1987 bis 2006 Referent beim Bundesamt für Verfassungsschutz, arbeitete aber interessanterweise zum Thema Linksextremismus. Also Rechtsextremismus war nicht sein Spezialgebiet. Und ja, er hat erstmal damit begonnen, eben Extremismus im Allgemeinen zu definieren. Ist auch Anhänger der sogenannten Extremismus-Theorie. Also da müssten wir auch eine eigene Sendung drüber machen, wenn wir das besprechen wollten. Aber es gibt im Prinzip so diese Tendenz darin halt zu sehen, also welche Parallelen und Ähnlichkeiten es in Verhalten, Auftreten, Theoriebildung bei Linken, Rechten und auch bei Islamisten beispielsweise geht. Ja, er war der Erste, der eingeladen war. Und dort war schon sehr auffällig, dass er eigentlich zur rechtsextremen Szene konkret sehr wenig sagen konnte. Also das Einzige, was halt bei ihm so auftrat, war, also hat so eine sogenannte Zwiebeltheorie vertreten, in der er sagte, dass es halt im Kern dieser Zwiebel die politischen Kader der Gruppierungen gibt, die halt eine Gegengesellschaft bilden, ein ganz gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben, nach außen verschlossen sind, mit Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft eigentlich auch nichts zu tun haben und dass nach außen hin dann eben weitere Gruppierungen dann bestehen und sogenanntes Fußvolk, ja, das auch diesem harten Kern eigentlich gar nicht so wichtig ist, die aber dann halt eben auch in die Mehrheitsgesellschaft hineinwirken. Und ja, was diese harten Kerne angeht, da wurden dann auch schon mal Gruppen benannt. Also Blood and Honor ist zum Beispiel so eine Gruppierung, die in den 2000ern auch verboten wurde. Also eine terroristische Vereinigung, eine Rechtsextreme, die aus England kommt und ja auch ihre Arme im Prinzip überall in Europa auch ausgestreckt hat.
Ja, also es war ein Experte zum Thema Linksextremismus oder ein Experte des Linksextremismus zum Thema Rechtsextremismus geladen. Wer war noch da?
Genau, dann war noch Professor Hajo Funke da. Das war schon weitaus spannender. Er war bis 2010 Professor für Politik und Kultur an der Freien Universität Berlin. Und sein Themengebiet sowohl in Forschung als auch in Lehre waren Rechtsextremismus und Antisemitismus. Und er hat seinen Vortrag damit begonnen, dass er eigentlich die Entwicklung des Rechtsextremismus sehr ausführlich eingeordnet hat in Bezug auf die letzten 20 Jahre. Und es ist deshalb spannend, weil man ja auch in puncto NSU immer davon oder häufiger mal hört, das sei so ein Ostgewächs, weil sie aus dem sogenannten Thüringer Heimatschutz herausgewachsen, sich herausgebildet haben. Man ja auch häufig sagt, also dass die rechtsextreme Szene irgendwie in der ehemaligen DDR, also in den neuen Bundesländern irgendwie stärker sei. Das hat er ein bisschen entkräftet, diese Theorie. Also er sagt schon, und dass es einen großen rechtsextremen Nährboden gab, dass aber nach dem Mauerfall eigentlich organisierte Faschisten, faschistische Kader in die Ostgebiete gegangen sind, um dort die Menschen zu indoktrinieren mit ihren Theorien. Und er hat das auch so erklärt, dass er meinte, dass durch diesen Systemzusammenbruch der DDR, der ja eine große Erschütterung war oder eine Anomie im Geschichtsverlauf, die Menschen ziemlich orientierungslos wurden und das auch familiär nicht wirklich gefüllt oder ja nicht wirklich familiär gefüllt werden konnte. Und diese Leerstelle, sagt er, haben dann damals rechte Kräfte benutzt, um sie völkisch und rassistisch aufzuladen. Und insofern hat er den NSU auch als ein Produkt der sozialen und historischen Konstellation beschrieben, plus die Ideologie, die eigentlich aus dem Westen eingeführt wurde. Also ist dieser Rechtsextremismus dort ein Ost-West-Produkt gewesen.
Dann gab es noch eine dritte Expertin.
Ja, die dritte Expertin, das war auch noch sehr spannend, das war Andrea Röpke. Sie ist freie Journalistin seit den 1990er Jahren und recherchiert auch zur Neonazi-Szene, hat viele Reportagen geschrieben, Fernsehbeiträge und sie war auch schon im Bundesuntersuchungsausschuss zum NSU 2012 eine Sachverständige. Und ja, also sie ist halt wirklich eine Journalistin, die halt auch rangeht. Also sie geht zu Demonstrationen, sie geht zu Veranstaltungen, ist in der Szene auch bekannt und ja, meint halt, es wird halt manchmal auch ruppig. Also sie ist so eine richtige Journalistin an der Front. Ja, sie recherchiert halt direkt in der Szene. Und ja, also bei ihr war es auf jeden Fall so, dass sie sehr ja, sehr viele Namen genannt hat, sehr viele Verbindungen aufgemacht hat, weil man muss das erwähnen, dass diese Leute vom Verfassungsschutz, und ich greife jetzt auch mal ein bisschen vor, beim zweiten Termin war ja jemand vom Landesamt für Verfassungsschutz aus Hessen da, eigentlich, zumindest was ihre Aussagen angeht, sehr blind waren für die Verbindungen und Verknüpfungen, die es zwischen den verschiedenen rechtsradikalen Szenen gibt. Also für sie gab es immer dieses Bild, dass es seit diesen drohenden Verbotsverfahren vermehrt die sogenannten freien Nationalisten, autonomen Nationalisten und freien Kameradschaften gab, die mehr oder weniger, also in ihren Augen autonom gehandelt haben und überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Und ja, das ist eben ein Bild, das von Andrea Röpke und in der zweiten Woche dann eben auch noch von dem zweiten Experten, der da war, aufgehoben wurde, indem sie gezeigt haben, inwiefern es da sehr viele Verknüpfungen zwischen Kassel, Dortmund, nach Thüringen, nach Jena, nach Chemnitz gab, zwischen diesen verschiedenen Personen.
Du hast gerade gesagt, dass die Andrea Röpke auch Sachverständige in dem Bundesuntersuchungsausschuss war. Also es gibt verschiedene Ausschüsse, wo jetzt dieses ganze Komplex NSU aufbereitet wird. Trotzdem ist ja die Situation in Hessen auch nochmal eine besondere mit dem Mord an Khaled Yozgat in diesem Internetcafé in Kassel. Da ist ja eine besondere Situation. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was da jetzt. Das Besondere ist zum dritten Mal.
Genau, es geht da darum, dass bei diesem Mord im Internetcafé ein Verfassungsschützer anwesend war, Andreas Temme vom Verfassungsschutz in Kassel, der eigentlich immer behauptet hat, er war privat dort und er hätte von diesem Mord nichts mitbekommen. Andreas Temme führte damals einen V-Mann namens Benjamin Gärtner. Benjamin Gärtner war in der rechtsextremen Szene aktiv. Und offiziell hieß es die ganze Zeit, dass Benjamin Gärtner eigentlich nur geführt wurde, um eine sogenannte deutsche Partei zu observieren, die damals versucht hat, irgendwie rechte Gruppierungen zu sammeln. Aber da sagen eigentlich alle Experten, die war völlig unwichtig. Und ja, dieser Benjamin Gärtner hatte aber Kontakt zur militanten Szene in Kassel. Also es gab dort eine Plattenorner-Sektion, Sturm 18 Kassel, eine rechtsextreme Vereinigung. Sein Halbbruder war ein militanter Neonazi-Skin. Also das sind so Sachen, die wusste man schon. Was aber jetzt passiert ist, am letzten Sonntag gab es ja neue Informationen zu diesem ganzen Komplex Temme, Gärtner, die jetzt nicht aus Hessen vom Untersuchungsausschuss kamen, sondern aus München. Dort läuft ja zurzeit der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und auch weitere Angeklagte, denen ja auch zugeschrieben wird, dass sie Teil dieses NSU-Netzwerkes sind oder waren. Und die Nebenklage hat dort Telefonate erneut abgehört und auch neu transkribiert, die im Jahr 2006 geführt wurden, und zwar von Andreas Temme mit anderen Mitarbeitern des Bundesamtes, weil es damals so war, dass Andreas Temme eben nicht gesagt hat, dass er vor Ort war, als dieser Mord geschehen ist. Und im Zuge der Ermittlungen kam es dann dazu, dass das Landeskriminalamt auf seinen Namen gestoßen ist und sie haben sein Telefon eben abgehört. Und dort gibt es jetzt anhand dieser Protokolle neue Vermutungen oder neue Indizien, die dafür sprechen, dass er wahrscheinlich vor diesem Mord auch schon wusste, dass der stattfinden wird. Da gab es im Anschluss, also das ist so ein ganz markanter Satz, und ich würde auch empfehlen, also in Anbetracht der knappen Zeit, die wir hier in der Sendung haben, wir werden das auch verlinken auf unserer Seite, auf die Internetseite der Zeitung Welt zu gehen und dort unter dem Schlagwort der NSU-Komplex nach einem Artikel zu suchen. Da ist das alles komplett aufgelistet und aufgeführt, welche neuen Indizien es gibt. Also ich würde das vielleicht jetzt einfach nur mal kurz zusammenfassen. Also zum einen kam raus, dass Andreas Temme, der am Tattag von Kassel, hat er mit Benjamin Gärtner telefoniert, mit seinem V-Mann, und zwar einmal bevor das Ganze passiert ist, dann auch nochmal nachdem das Ganze passiert ist. Mittlerweile weiß man, dass Benjamin Gärtner, der ja angeblich gar nicht so wichtig war, an zwei weiteren Tattagen in Nürnberg und in München anwesend war, 2005. Das waren die Taten Nummer 6 und 7. Und an diesen Tagen hat er auch mit Andreas Temme telefoniert. Also okay. das ist eine Sache, die spricht schon mal irgendwie für sich, würde ich sagen. Und dann auch ein Indiz, das ich besonders spannend finde, das neu aufgetaucht ist. In Zwickau war ja dieses Haus, in dem Zschäpe, Bönhardt, Mundlos gelebt haben. Und nachdem die beiden sich ja selbst umgebracht haben, hat Beate Zschäpe ja dieses Haus in die Luft gesprengt. Man hat dort noch einige Indizien gefunden. Und dort gab es unter anderem einen Stadtplan von Kassel, 10. Auflage von 2002 bis 2006 mit handschriftlichen Markierungen und Notizen. Und der Nebenklageanwalt Kienzle vom Münchner Prozess hat mittlerweile rausgefunden, dass diese Markierungen auf diesem Plan, bis auf eine einzige, alle auf der Fahrtroute, auf der täglichen Fahrtroute von Andreas Temme lagen. Außerdem gab es dazu noch einen weiteren Zettel, da war die Holländerstraße 82, wo dieses Internetcafé ist, darauf verzeichnet. Und außerdem Funkkanäle des Polizeipräsidiums, von Rettungsdiensten und außerdem auch noch die des Funkmasten des Hessischen Ministeriums des Inneren, also für den Verfassungsschutz.
Also eine Menge neue Erkenntnisse, die sich da in der letzten Zeit ergeben haben. Was meinen die Leute vom Untersuchungsausschuss, wie lange das alles dauern wird, das aufzuklären?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gab die Empfehlung, vor allem von Professor Hajo Funke, der auch meinte, egal wie lange das dauert, es ist ganz wichtig, dass Kassel aufgeklärt wird. Lasst euch ein Jahr Zeit, lasst euch zwei Jahre Zeit, solange wie es sein muss. Und vielleicht nochmal so ein letztes Statement dazu. Sowohl Hajo Funke als auch Andrea Röpke haben doch beide sehr stark betont, weil auch immer die Nachfrage kam, woher sie ihre Informationen denn hätten, dass sie es gut finden würden, wenn dieses V-Mann-Wesen aufgelöst werden würde, weil sie das verfassungsrechtlich für äußerst fragwürdig halten, dass man eigentlich Täter bezahlt und Täter dann auch schützt und dass man stattdessen doch auf Recherchen von Antifa-Gruppen zurückgreifen sollte und dort einfach mal auf die Internetseiten geht, weil sie genau skizzieren können, welche Zusammenhänge es gibt, wie die Personen miteinander kooperieren.
Also die Aufklärung des NSU, die wird uns noch einige Zeit beschäftigen. So sieht es aus. Wir hören jetzt erstmal Musik hier im ABS-Magazin, im Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X, und sprechen danach über Pegida.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, da sind wir wieder im ABS Magazin und wollen nochmal über Pegida sprechen. Da gibt es ja einige neue Entwicklungen in diesem Dauerthema, was uns beschäftigt. Und wir hatten ja auch zu Pegida schon eine Sendung, die ihr übrigens auch nachhören könnt, sowie die Sendung zu NSU Watch auf unserer Homepage absmagazin.de. Genau, also schaut da nochmal nach oder hört das nochmal nach, was wir da alles schon für euch recherchiert haben und für euch besprochen haben mit einigen kompetenten Gästen, die wir hier im Studio hatten. Und genau, und jetzt ist Emanuel hier im Studio, der sich auch schon länger jetzt mit Pegida auseinandersetzt.
Ja, ja.
Und du willst uns nochmal aufklären über den aktuellen Stand. Ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, der Sendung, dass es am Montag auch wieder eine Demo von Pegida gab mit 60 Leuten, glaube ich, von den Menschen, die sich zu Pegida zugehörig fühlen. Da waren es ungefähr 60 wohl.
Also hier in Frankfurt, das ist ja bundesweit überall. Aber
genau, also in Frankfurt jetzt eine Gegendemo für in Frankfurt jetzt erstmal von 1000 Leuten immerhin. Okay, wie ist der Stand in nicht nur in Frankfurt, sondern bundesweit? Wie ist da die Entwicklung insgesamt?
Ja, also im Vergleich dazu, wie Pegida angefangen hatte letzten Oktober, hat sich jetzt doch ein bisschen was verändert. Also es war ja so, dass sie sozusagen sehr stark sich eben von Rassismus und Hetze und sowas distanziert hatten und irgendwie damit irgendwie so eine Mitte der Gesellschaft ansprechen konnten. Menschen, die sich als normale Bürger, besorgte Bürger, die Ängste und Sorgen haben, verstanden haben. Und damit haben sie ja unglaublich wachsen können. Jetzt im Vergleich dazu hat sich jetzt diese bundesweite Bewegung dann ein bisschen zerlegt. Also in Dresden, da hatten sich die da sozusagen die eher gemäßigten Kräfte hatten sich ja dann abgespalten, weil der Lutz Bachmann ja so ein bisschen sozusagen sich selbst auch mit Hitler in Beziehung gesetzt hatte und da eindeutige rassistische Sprüche auf Facebook geklopft hatte. Und das heißt, da ist schon die hatten sich zerlegt, daraufhin sind ja auch die Zahlen eindeutig zurückgegangen, also die Demonstrationszahlen.
Und auch die Teilnehmerinnen.
Die meine ich ja. Also die Teilnehmerzahlen der Demos sind deutlich zurückgegangen.
Aber auch die Zahlen der Demos, die angemeldet wurden, sind auch weniger geworden.
Ah, okay. Das wusste ich gar nicht, ja. Aha. Und genau, und so weiter. Da kann man jetzt einiges sozusagen da in der Richtung feststellen, dass durch die Zerlegung das zurückgegangen ist. Aber gleichzeitig, das, was es jetzt noch gibt, Pegida bundesweit, konsolidiert sich auch, aber sozusagen jetzt eindeutiger rechts und so auf der Pegida Facebook-Seite aus Dresden, die sind jetzt auch richtig deutlicher als früher und so weiter. Und gerade jetzt zum Beispiel Pegida Frankfurt, die waren auch von Anfang an, da konnte man ultra krasse anti-islamische Bilder sehen und so weiter. Wenn man jetzt auf der Demo in Frankfurt da von Freigida mal ist, also da geht schon richtig ab im Vergleich zu dem, was aus Dresden kommt oder zumindest am Anfang kam, ja. Also das ist so der aktuelle Stand und genau, also es ist halt so, dass seit einigen Wochen jetzt eben in Frankfurt es stattfindet und immer wieder sehr viele Menschen da Präsenz zeigen und eben sagen, dann den Demonstranten zeigen, dass sie in Frankfurt nicht am Boden gewinnen sollen können. Und trotzdem gelang es der Demo am Montag jetzt ein kleines Stückchen zu laufen, sozusagen. Bisher konnte es immer blockiert werden. Und genau, und ja, in den nächsten Wochen, wenn es jetzt weitergeht jeden Montag, dann gut, würde ich sagen, käme es eben darauf an, dass da möglichst viele hingehen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Und dass halt tatsächlich gezeigt wird, also die ganze Gesellschaft will Rassisten, Nationalisten keinen Fußbreit geben.
Du hast dich auch ein bisschen mit der Ideologie beschäftigt, viel darüber gelesen, deren Veröffentlichungen im Internet gelesen oder auch die Flyer und was sie eben so verbreiten, dich damit auseinandergesetzt. Was würdest du sagen, warum treffen die sich da? Was steht dahinter vielleicht?
Also, naja, man muss vielleicht zuerst mal sagen, es ist da ein Sammelsurium von Forderungen und von Thesenpapieren und von, also da reden die verschiedensten Leute und auch die verschiedensten Leute, die da hingehen, haben unterschiedliche Motivationen. Das heißt, da kann man gar nicht so einfach eine Schneise ziehen. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass sich sowas wie ein das organisierende Zentrum oder so, ja, der Ideologie von Pegida ist ein anti-islamischer Kulturrassismus, der mit einem relativ altbackenen deutschen Nationalismus so in Verbindung steht. Das wäre jetzt so ein bisschen meine These.
Vielleicht kannst du den Begriff anti-islamischer Kulturrassismus nochmal genauer bestimmen, was du
genau
da meinst.
Genau, das ist ein Begriff, den ich jetzt nicht selbst erfunden habe, der zum Beispiel in einer Analyse von Hans-Christoph Stoth gebracht wird, aber auch von Wolfram Freundl aus München, den wir in der Pegida-Sendung am 14. Januar hier hatten.
Und Hans-Christoph Stroth hatten wir ja in der Sendung zum NSU-Ausschuss übrigens.
Ja, es geht bei diesem Begriff darum zu sagen, dass es eine Entwicklung gibt im Vergleich zu einem, was man vielleicht eben bisher antimuslimischen Rassismus oder sowas genannt hatte. Es geht bei Pegida nicht in erster Linie um diesen herkömmlichen Rassismus, mit der dann sich artikuliert, ja, die Ausländer kommen jetzt alle, nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder die kommen und schmarotzen irgendwie dann Sozialstaat. Also das ist sozusagen ein Rassismus, der sowas wie eine Konkurrenz fürchtet und auch, also der irgendwie auf so einer ökonomischen Ebene eigentlich sich vollzieht. Und anti-islamisch, da geht es eben darum, es geht nicht gegen einzelne Menschen, die die sozusagen aus egoistischen Gründen da profitieren wollen, unrechtmäßig, sondern es geht um die Religion als Ganze, beziehungsweise eben um die Kultur Islam als Ganze. Und der einzelne Moslem wird dann immer nur in Bezug auf diese seine Religion gesehen, und diese Religion, das wäre sozusagen dann die These von eines anti-islamischen Kulturrassismus, diese Religion Islam wird dann zu so einem einheitlichen Kern stilisiert, die auf den Koran zurückgeht und sozusagen teuflische, sehr, sehr bösartige Inhalte hat. Eben Frauenfeindlichkeit, Scharia, Terror, Töten der Ungläubiger, heiliger Krieg, diese ganzen Sachen. Also da wird sowas wie eine finstere, satanische Substanz der Islam stilisiert. Und das ist eben eine Ideologie, die man heute bei Pegida findet, die man aber eben auch schon seit Jahren in einer rechten Islamkritik findet. Und die also leider eben in der Gesellschaft, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit in Deutschland nicht in dem Maße kritisiert wird. Also die können sehr weit in die Mitte hineinstreuen mit ihrer Ideologie und können, also zum Beispiel Henning Broder schreibt in der bundesweiten Zeitung Die Welt, die können sich wirklich sehr weit verbreiten.
das da zählt ein bisschen meine Frage hin, die ich habe, denn du hast gerade gesagt, das hat auch so eine ökonomische Komponente, dass man Sorge hat, ja vielleicht ökonomisch, wirtschaftlich selber in der eigenen Familie zurückgesetzt zu sein. Jetzt wissen wir von anderen Untersuchungen, dass es sich bei den Leuten, die da bei Pegida demonstrieren, dass das jetzt nicht die Menschen sind, die schlecht ausgebildet wären, sondern es sind ja Leute aus, also wirklich, die eigentlich recht gut ausgebildet sind, Jobs haben, nicht die Arbeitslosen. Wie geht das zusammen? Ja. Ist das einfach eine falsche Vorstellung, eine falsche Einordnung über den eigenen Wohlstand vielleicht auch, gerade auch, wenn man das vergleicht, vielleicht auch mit anderen Ländern in Europa oder der Welt, steht Deutschland ja verhältnismäßig noch ganz gut da. Wie lässt sich das erklären?
Ja, also ich glaube, das ist eben der Punkt, also ein Großteil der Antwort hier ist der Punkt, dass es tatsächlich ein kultureller Rassismus ist. Also, und zwar jetzt nicht in dem Sinne, also Kulturrassismus meine ich nicht in dem Sinne, dass es nicht mehr um eine biologische Rasse geht. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern dass die Leute, die damit demonstrieren, sowas wie Kultur überhaupt in Gefahr sehen. Also diese Vorstellung, das Abendland überhaupt ist jetzt vom Islam bedroht. Der Islam dringt ein, infiltriert die Freiheit, die Demokratie, die und so weiter im Abendland ist in Gefahr. In einigen Jahren unsere Kinder werden es vielleicht nicht mehr haben. Wir müssen unbedingt dagegen Stellung beziehen. Und das heißt, das vollzieht sich da also erstmal gar nicht so sehr auf einer ökonomischen Ebene. So, aber gleichzeitig, das wäre jetzt dann sozusagen der andere Teil der Antwort auf, dass die Leute sich jetzt da nicht ökonomisch beängstigt fühlen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, auch die sogenannte Mittelschicht in Deutschland hat ökonomische Ängste tatsächlich. Also und daher kommt es dann auch, aber auf Umwegen. Das versuche ich jetzt nochmal kurz zu erklären. Also auch in der deutschen Mittelschicht gibt es, und ich würde sagen, also man kann es jetzt auch nicht nur auf die Mittelschicht jetzt irgendwie beschränken, diese Demonstration, aber auch da gibt es auch eine hohe Konkurrenz, Schwierigkeiten, den Arbeitsplatz zu halten, Angst davor, sozial abzustürzen, wenn man eben rausfällt, wenn man keinen Arbeitsplatz mehr findet. Und
Prekarisierung betrifft nicht nur die Leute, die prekarisiert sind, sondern auch die davon bedroht sind.
Genau, wenn du halt davon bedroht bist, dann hast du halt ein Hartz IV, dann kannst du deinen Lebensstandard nicht mehr halten, dann musst du vielleicht umziehen, musst du eigentlich ordentlich kürzen, du kannst dir keinen Urlaub mehr leisten und so. Und also da würde ich sagen, dass das die vielleicht noch jetzt gerade Gesicherten oder gerade auch nicht mehr Gesicherten auch betrifft. Aber gleichzeitig, also es geht da nicht nur, also die Ängste, die die haben, betreffen auch nicht nur die eigene einzelne individuelle Existenz, sondern auch sowas wie die Kultur im Ganzen. Also dass da gerade durch die ökonomische Krise und durch die ökonomischen Zerfallserscheinungen auch sowas wie also Kälte in der Gesellschaft, man wird alleingelassen, die Leute stehen nicht mehr so zueinander. Es gibt da sozusagen Wahrnehmungen eines allgemeinen Kulturzerfalls, der auch ökonomisch begründet ist. Und da würde ich sagen, da kommt dann das Ganze her.
Wir haben jetzt lange über diesen anti-islamischen Kulturrassismus gesprochen. Du hast noch zwei andere Gründe genannt, die die Leute da auf die Straße bringen, um sich mit Pegida, mit denen zu demonstrieren.
Ja, also ich glaube, ich hatte nur noch einen anderen Grund genannt.
Achso, Entschuldigung.
Den Nationalismus, und man muss jetzt aber auch sagen, es ist nicht noch einfach ein weiterer Grund, sondern es hängt zusammen. Also es geht eben darum, dass die, also wenn die jetzt die Kultur in Gefahr sehen, dann laden die das eben auf mit einer deutschen nationalen Kultur. Dann wird Goethe und Schiller erwähnt, beziehungsweise deutschen nationalen christlichen Kultur. Es wird Goethe und Schiller erwähnt, es wird auch der Christstollen erwähnt, Weihnachten, der Nikolaus und solche Sachen. Also gut, da kann man natürlich irgendwie sagen, was ist jetzt irgendwie, der Nikolaus ist in Gefahr, hä? Das ist alles irgendwie ein bisschen seltsam, was die da verzapfen. Aber so fühlen die das halt, dass da sowas wie deutsche Kultur in Gefahr ist. Und was man jetzt fragen muss, was motiviert sie dann eigentlich, ist, dass es eben ihnen aber auf so eine ganz, ganz unbedingte Weise wichtig ist, dass diese deutsche Kultur erhalten bleibt. Und das, was dann auch halt tatsächlich irgendwie auf eine irre Art begründet wird. Ich zitiere jetzt vielleicht einfach nochmal so einen Satz. In unserem Land liegen die Prioritäten auf deutschen Gesetzen und deutscher Kultur, deutschen Sitten und deutschen Bräuchen. Und wem das Deutsch vor den eben genannten Substantiven nicht gefällt, der ist dann eben in Deutschland wahrscheinlich auch falsch. So, und um das zu bewahren, rücken sie dann zusammen, bilden eine deutsche nationalistische Gemeinschaft und haben halt den Islam so als den Feind, gegen den es jetzt zusammenzuhalten gilt. Das Gute gegen das Böse, so altes Spiel.
Und können Sie sich nicht vorstellen, dass der Islam zu Deutschland gehört und dass er da Teil davon sein kann. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Das Pegida geht weiter. Das wird noch ein Thema sein, was uns sicherlich auch noch länger beschäftigen wird. Ihr könnt gerne auch, ich habe es vorhin schon gesagt, auf unsere Homepage gehen und da nochmal die Sendung auch zu Pegida anhören, die wir da, ich glaube, im Januar auch gemacht haben, in unserem Sendungsarchiv auf absmagazin.de. Ich danke euch beiden, dass ihr mit mir die Sendung gemacht habt und mich hier so, mir so kompetent erzählt habt aus den und berichtet habt von den jeweiligen Reportagegegenständen, die ihr euch vorgenommen habt. Vielen Dank dafür und ja, wir sehen uns oder hören uns wieder entweder im Archiv auf der Homepage oder sonst demnächst hier auf dem Sendeplatz vom ABS Magazin auf Radio X. Bis bald.
Ciao.